Nebenstimmen. Der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern. In Nebenstimmen hören Sie Gespräche von Ensemblemitgliedern mit von Ihnen selbst ausgewählten Gesprächspartnerinnen und Partnern zu Musik, Kunst und Leben. Erfahren Sie, woran die Musikerinnen und Musiker gerade arbeiten und was sie persönlich beschäftigt.
Willkommen, Nali Gruber. H.K. Gruber, wie er richtig heißt, ist ja seines Zeichens Komponist, Dirigent, Sänger, Arrangeur und ein Spezialist des Anfangs des 20. Jahrhunderts in der Musikgeschichte. Seit ein paar Jahren zum ersten Mal wieder bei uns. Ne? Das ist jetzt irgendwie mit Corona und ich weiß nicht was, irgendwie haben wir uns 4, 5, 6 Jahre lang nicht gesehen.
So lang war es gar nicht. Na, unser letzter Auftritt war beim Beethovenfest in Bonn. Da haben wir diese Kammermusikversion, diese für 15 Instrumente, der 7 Todsünden aufgeführt.
Ach so.
Ja. Und das war wieder ein Resultat unseres Auftritts in Salzburg 2015. Mhm. Haben die Salzburger Festspiele gedacht, sie müssten aus der Dreigroschenoper ein Musical machen. Mhm. Kim Kowalke, der Präsident der Weill Foundation, hat darauf bestanden, dass innerhalb dieser Aufführungsserie, dieses missverständlich als Musical hergestellte Dreigroschenoper, wir als die Originalinterpreten der Dreigroschenoper auftreten, in der Besetzung, die wir hatten bei unserer CD-Produktion. Mhm. Und das war in Salzburg ein riesengroßer Erfolg, denn es hat sich herausgestellt, dass die Original-Dreigroschenoper eigentlich immer so, wie sie komponiert wurde und geschrieben wurde, aktuell ist und nicht, wie damals der damalige Intendant der Festspiele gedacht hat, befreit werden müsse vom Mief, der sogenannten Mief der Weimarer Republik, wie er sich damals ausgedrückt hat. Und wir haben, das für uns war das eine Art von heiliger Messe, denn wir sind da aufgetreten als die Kämpfer für das Original und für den Respekt vor dem Original, nämlich Brecht, Weill, so wie sie es geschrieben haben. Ja. Und das war eine sensationell gute Aufführung. Ja. Am heißesten Tag dieses Sommers 2015. Und am nächsten Tag in der Bahn nach Wien saß Kim Kowalke und ich im Zug. Und der sagt, ja, also der Weill wird jetzt sehr bald aus dem Copyright rausfallen. Und wir wollen gerne verhindern, dass, was ja immer wieder passiert bei Weill, sich Arrangeure auf den Weill stürzen und schlechte Arrangements machen und den Weill kaputt machen, so wie es ihm ja schon seit seiner eigenen Lebenszeit ergangen ist. Und dann hat er gemeint, also ob ich nicht eine Version für Kammerorchester herstellen könnte.
Von den Todsünden.
Ja, von den Todsünden, von den 7 Todsünden. Ja. Und der Christian Mutspiel und ich, der Christian ist sehr bewandert im Umgang mit Computer und so, der hat also die ganze Computerarbeit gemacht und ich habe die Supervision gehabt, was die Musik betrifft. Ich kann die 7 Todsünden eigentlich gewissermaßen auswendig und ich kann wirklich jeden falschen Ton hören, weil ich habe die Todsünden schon als Kind entdeckt, als ein ganz wichtiges Stück. Der Brecht schreibt einen unglaublich zu Herzen gehenden, sehr gesellschaftskritischen Text, manchmal unfassbar zynisch. Nütze die Jugend nicht, denn sie vergeht. Ist zum Beispiel einer dieser Sätze, die da so zelebriert werden, als Glaubensbekenntnis des Kapitalisten, der sich also für Ausbeutung ausspricht, damit er Geld zu seinen Verwandten schicken kann, damit sie ein kleines Haus bauen können in Louisiana am Mississippi-Fluss. Und der Weill schreibt dazu eine so unfassbar empathische Musik. Nicht, dass sie illustriert, was der Brecht also an Gesellschaftskritik schreibt, sondern er setzt es um in Musik. Ja. Aber die Musik, und es ist auch beim Weill das erste Mal, dass er eine sehr streicherbetonte Musik schreibt und dadurch die Möglichkeit hat, die Traurigkeit dessen, was der Brecht ausdrückt, zum Ausdruck zu bringen. Das heißt, der Brecht kommt mit der beinharten Kapitalismuskritik und der Weil kommt mit den Tränen, die man hat, wenn man das Schicksal dieser Anna I, die Anna I geht ja sozusagen, die muss jetzt die 7 Todsünden der Kleinbürger überwinden.
Ja.
Und die Anna II ist eine getanzte Anna. Sie sind ein Herz und ein Sparkassenbuch und jede tut nur, was für die andere gut ist. Und mich hat das schon, als wie ich den Brecht und den Weil entdeckt habe, als 18-Jähriger, hat mich das unglaublich berührt. Und, und das verfolgt mich lebenslang. Weil was der Brecht, vor allem der Brecht als Literat, ausgedrückt hat, heute immer noch aktuell ist und wahrscheinlich immer aktuell sein wird.
Deswegen ist er nach wie vor auf allen Spielplänen.
Ich meine, er ist immer brandaktuell und er trifft mit seiner Kritik den Nagel auf den Kopf.
Ja, also ich habe ja die Todsünden, glaube ich, in der größeren Version. Wie groß war deine Reduktion? Weil du so eben, das waren chorische Streicher damals.
Es ist eigentlich ein Schumann-Orchester. Hörner, zwei Trompeten, Posaune, Tuba, Harfe, also ein Schumann-Orchester bereichert durch Tuba und Harfe.
Und deine Reduktion?
Und ein Orchesterklavier, das ist ganz wichtig.
Da habe ich gespielt.
Also wir haben bei der Reduktion darauf geachtet, dass die charakteristischen Instrumente vertreten sind und wir wollten nicht einen neuen Sound entwickeln, sondern das war meine Idee, also ja, zu bleiben am Originalklang. Und nicht irgendwas Neues hinzufügen. Ja? Kim hat uns sogar motiviert, hat gesagt, ja, könntest du ja da jetzt der instrumental ein bisschen über die Stränge schlagen, aber ich wollte das nicht. Weil der Weil hat einen ganz eigenen Orchestersound entwickelt, interessanterweise mit den damals zur Verfügung stehenden konventionellen Orchesterinstrumenten. Er ist ein raffinierter Verdoppler. Also der Klang beim Weil kommt durch die Verdoppelungen, die er macht, heraus. Und da entsteht ein eigener Sound.
Aber das heißt, dass den chorischen Streicherapparat hast du auf ein Quintett reduziert?
Wir haben es auf ein Quintett reduziert. Ja. Und da, wo wir das Chorische etwas unterstützen wollten, haben wir durch Verdoppelung in den Klarinetten zum Beispiel den Streichern untergejubelt, sodass die Streicher ein bisschen mehr Fett haben.
Und die Harfe hast du drin?
Die Harfe wurde ersetzt, also die Harfe haben wir bewusst rausgelassen, aber ganz bewusst ersetzt durch Banjo, kommt sowieso vor.
Ja.
Und der Banjo-Spieler, auch beim Weil, spielt auch Gitarre.
Ja, ja, klar.
Und jetzt haben wir haben ein sechsseitiges Banjo und wir haben eine der Gitarre den Harfenpart größtenteils übertragen. Und also der Klavierpart und der Gitarrenpart ergänzen einander und ersetzen die Harfe.
Und können auch die Harfe irgendwie doppeln im Klang nehmen.
Ja, also klar. In der kleinen Version, ich muss ehrlich sagen, ich habe sie zum ersten Mal selber nicht dirigierend gehört in einer Produktion der Opera North in Manchester.
Weiter oben.
Leeds. Opera North. Und ich höre das und denk und ich sehe nur das Bild und habe ein bisschen den Ton und denke mir, ach so, die spielen die Originalversion. Ach so, das ist ja unsere. Also ich war ganz berührt, dass es uns Gott sei Dank gelungen ist, den Weil nicht zu schulmeistern, sondern einfach nur
als gleichberechtigte Version leben zu lassen.
Und wie gesagt, der Grund für dieses Arrangement war, dass der Kim vermeiden wollte, dass nachdem der Weil aus dem Copyright rausgeflogen ist, es dauert ja nur 70 bis 75 Jahre, und der Weil gehört zu den sehr unrentablen Komponisten aus der Verlagssicht, denn wenn ein Komponist früh stirbt, dann dauert das Copyright auch nicht lang.
Natürlich.
Und der Weil ist 1950 gestorben. Das kann man sich nicht vorstellen. Der Mann war 50, wie er gestorben ist. Der Mann war 28, wie die Dreigroschenoper aufgeführt wurde. Mhm. Ein 28-jähriger Lausbub. Ja? Mhm. Und zwei Jahre später hat dieser dann schon 30-jährige Lausbub die wahrscheinlich wichtigste Oper des 20. Jahrhunderts geschrieben, Aufstieg und Fall der Stadt Marangoni. Mhm. Ein Stück voller Aggression, wo jemand hingerichtet wird wegen Mangels an Geld. Was das größte Verbrechen ist, das auf dem Erdenrund vorkommt. Ram, dram. Ja? Also Und das 1930, ja. Uraufgeführt in Leipzig. Ja. Ja, ja. Und die Nazis haben diese Uraufführung versucht zu stören. Die, die haben sich natürlich auf den Schlips getreten.
Natürlich, gefühlt, ja. Klar, die haben den Braten gerochen. Du sagst, mit 18 hast du den Weil entdeckt. Wie ich kommt das?
Ja,
oder sagen wir mal die Epoche der 20er
ich Jahre. Ich bin als Kind immer ins Zentrum von Wien marschiert und habe Schallplattengeschäfte aufgesucht und habe geschaut, ob es da irgendwas gibt, was ich erwerben sollte. Mhm. Und ich war an Klassik, also ich meine jetzt Beethoven, Haydn und Mozart, nicht interessiert. Mhm. Ich habe nur Interesse gehabt an Musik des 20. Jahrhunderts.
Du als Wiener Sänger Knabe. Also,
ja, ja. Mich hat nur interessiert und alles, was es damals gab, was man finden konnte in Schallplattenläden, waren Aufnahmen meistens amerikanischer Orchester oder englischer Orchester, gelegentlich französischer Orchester mit französischer Musik. Also Debussy war für mich ein wichtiger erster Berührungspunkt mit dem 20. Jahrhundert. Ravel natürlich und Stravinsky.
Du sprichst von der Zeit Ende 50er, Anfang 60er Jahre.
Ja, Ende der 50er Jahre, Anfang
da
der 60er.
Da war Wien noch bettelarm eigentlich.
Bettelarm und was neue Musik betrifft, also es gibt eine historische Aufnahme von Lulu mit den Wiener Symphonikern.
Historisch heißt vor dem Krieg? Oder
die ist entstanden in den 50er Jahren. Aha. Damals hat die Lulu geklungen, also wirklich Sauerkraut. Man hat kein Intervall verstanden. Ja? Ja. Die Quinten waren trüb, die Sechsten hat man nicht verstanden. Terzen waren klein und groß zugleich.
Ja, ja.
Also man hat einfach nichts verstanden. Ja? Mhm. Und jetzt ist natürlich der Alban Berg ein Komponist, der also von der Chromatik lebt. Mhm. Aber andererseits, sein Leben lang hat er versucht, einerseits seine Reihentechnik auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen mit seinem Verständnis von Tonalität.
Ja, ja.
Und das ist ein sehr kompliziertes Verständnis und sehr raffiniert. Und das so trüb und schlecht intoniert führt natürlich zu reinsten
war schaurig wahrscheinlich.
Ja, und das waren damals die einzigen Beispiele für neue Musik. Und die Leute sind also haben sich die Ohren zugehalten. Ja, also man hat es einfach nicht verstanden. Und ich war nur orientiert an Schallplattenaufnahmen von amerikanischen Orchestern. Also ich bin aufgewachsen mit dem Klangbild des amerikanischen Orchesters. Das war präzis.
Ja, ja.
Alles am Punkt. Ja.
Ja,
ja. Und die britischen Orchester.
Ja, natürlich.
Und ich muss gestehen, unsere eigenen heimischen Orchester wollte ich einfach nicht hören.
Mhm.
Weil die waren immer noch im Bruckner Klangbild drin. Und das hat mich eben nicht interessiert.
In Verschleppen und sonst was.
Genau. Ja, klar, ja. Und mein großes Kind, Erweckungserlebnis war also Sacre du Printemps, wenn man es dann bekommen hat. Vis-à-vis von der Staatsoper in Wien, da gab es das sogenannte Amerika-Haus.
Mhm.
Und die haben auch eine Leihbibliothek gehabt. Und da bin ich jeden zweiten, dritten Tag rein und habe mir Schallplatten ausgeborgt. Da habe ich zum ersten Mal Stravinsky ausgeborgt. Und Orchestermusik hat man nicht bekommen, sondern Serenade en La.
Komm.
Ja? Mit ihm am Klavier und dem Geiger, für den auch das Duschkin, der das Violinkonzert, für den er das Violinkonzert geschrieben hat. Und also diese Art von Stravinsky habe ich mir dann nach Hause genommen und habe mir das zu Brust
genommen.
Du konntest
das ausleihen?
Konnte ausleihen, ja. Und den Stravinsky selber am Klavier spielen, den Ragtime und die Sonate und so.
Ja.
Und also und dieses Stravinsky-Erlebnis, das war für mich auch, hat mich aufgerüttelt. Ja.
Selbst so klassizistische Stücke wie die Sonate, die
ja wirklich ich damals
Knochentrocken Stravinsky ist.
Ne? Ja, ich war damals ein bisschen wütend, weil es hat für mich damals als naiver 10-Jähriger, 11-Jähriger gelungen wie Bach mit falschen Noten. Ich habe das erst viel später begriffen, dass diese Musik aus einer sehr raffinierten intellektuellen Überlegung entstanden ist. Ich mag den neoklassizistischen Stravinsky ganz besonders gern.
Mhm.
Und ich liebe Rex Progress. Ja, das kannte ich damals natürlich noch nicht. Aber dann habe ich also auch Orchesteraufnahmen entdeckt. Da war dann natürlich Sacre du Printemps. Feuervogel hat mich komischerweise gar nicht interessiert.
Das war dir zu romantisch.
Das war für mich eh Debussy.
Natürlich.
Und dann, aber ich habe dann über den Umweg über den Scriabin entdeckt und das war schon wieder ein Wunder. Und diese Korrespondenz zwischen Scriabin und Debussy, ja, also dass da im fernen Osten ein Komponist sitzt, der den Debussy inspiriert und vielleicht sogar umgekehrt. Und dann plötzlich sehe ich in einem Schallplattengeschäft auf der Kärntner Straße eine Schallplatte, da steht drauf, Brecht Weil, Aufstieg und Fall der Stadt Marconi. Mhm. Das habe ich mir sofort gekauft, ohne reinzuhören, und höre es zu Hause und war völlig weg. Wirklich. Das war das erste Mal, dass ich eine ganze Oper hören konnte, wo ich von Anfang bis zum Schluss jedes Wort verstanden habe.
Gut, natürlich plattentechnisch, ne? Die haben natürlich Mikros vor sich gehabt.
Ja, ja, aber diese Sänger, die haben eine Tradition. Das ist eine Aufnahme von Wilhelm Brückner-Rügeberg. Mhm. Der war Chef vom Norddeutschen Rundfunk. Ja. Und der hat diese Aufnahme produziert, die Lene war dabei. Und die Sänger in dieser Produktion stammten noch aus dieser Zeit, wo der Brecht auch tonangebend war im Musiktheater.
Aktiv war, ja.
Und wie soll ich sagen, das Ziel dieser Leute beim Singen war, jedes Wort verständlich zu machen. Und die Technik ist ganz einfach. Man muss mit rollendem R sprechen, das heißt, mit dem R muss man den Rasen mähen können und die Konsonanten müssen platzen wie Handgranaten.
Pfui.
Und ein Fehler, auf den Todesstrafe steht, ist das Abdunkeln von Intervallen, von Vokalen.
Von Vokalen.
Ja, von Vokalen. Ja, ja. Also wir, wenn wir heute in die Oper gehen oder vor 10 Jahren in die Oper gehen,
I. Ja,
es wird aus einem A immer ein O, aus einem I ein Ü und so weiter. Und ich habe entdeckt, die deutsche Sprache und alle Sprachen, genau genommen das Italienische ganz besonders, besteht aus A, E, I, O, U und nicht aus A, E, I, O, U. Ja. Und das ist der Grund, warum man in der Oper keinen Text versteht. Ne? Und haben wir gedacht, das ist mein Vorbild für immer.
Ja.
Also, und da gibt's ja immer die Streiterei, wir kennen die Oper Capriccio von Strauss, da ist das Thema der Oper, was ist wichtiger, Text oder Musik? Eine völlig verblödete Fragestellung. Mhm. Wir gehen da ins Theater und verstehen kein Wort, Text an der Kasse. Mhm. Und der Eisler hat sich immer unglaublich mokiert über den Blödsinn, hat immer gesagt, ja, wenn man in die Oper geht, muss man das Gehirn an der Garderobe abgeben. Und in der Oper selbst erfährt man nichts. Die heulen da herum und erleiden und so. Und das habe ich mir gedacht, das muss abgestellt werden. Das habe ich mir dann zur Brust genommen und bin halt dann ein Fan des Brecht-Weilschen Musiktheaters geworden.
Also du bist aufgrund der sprachlichen Artikulation ein Spezialist der Weimarer Musik geworden, sozusagen, kann man sagen?
Ja, wobei ich aber jetzt sagen muss, mir hängt man immer die Medaille an und sagt, ja, der Nahle, das ist ein Weimarer, ja, bla bla bla. Das stimmt eigentlich nicht. Ich habe mir die Weimarer Tradition zum Vorbild genommen und bin der Meinung, diese Tradition muss jetzt ewig dauern. Ja, also dass die Art und Weise, wie der Brecht und der Weil und der Eisler und auch in der Operette, Holländer zum Beispiel, also ein Unterhaltungskomponist, auch im Schlager, also wenn man zum Beispiel alte Schlagersänger hört, das, was heute der Max Raabe macht, der kultiviert das, was damals auch schon die Sänger im Schlager gemacht haben, deutlich artikuliert. Und deutliche Artikulation ist für mich eine Grundbedingung beim Transportieren von Texten.
Nicht nur vom Text, auch von Musik.
Ja, ja, und jetzt ist es so.
Musik hört Artikulation
genau. mit. Und die Frage, was ist wichtiger, der Text oder die Musik, ist völlig verblödet. Wenn ich jetzt mit Sängern arbeite, ich habe manchmal das Privileg und darf mit Sängern Workshops machen. Und da gibt es ein Training, ein Training, da sage ich, bitte sprecht die Texte in den vom Komponisten vorgesehenen Tonhöhen und bei langen Noten ohne Vibrato.
Quasi Sprechgesang.
Ja, nur das, was man so missverständlich Sprechgesang nennt.
Ja. Ja.
Und wenn wir uns anschauen, die Partitur von Pierrot Linnaeus beim Schönberg, der Schönberg schreibt genau das.
Ja, ja.
Im Vorwort.
Ja, ja, ja. Es gibt ja auch noch Aufnahmen, wenn du an den Sohn vom Klemperer denkst, das Frühlingserwachen mit Osawa und Boston. Der hat auch noch diese Art von 20er Jahre Vibrato, was er ab und zu einsetzt, aber das ist nie gesungen, sondern das ist nur intoniert gesprochen eigentlich.
Genau. Und bei meinen Workshops sage ich den Sängern, bitte vorerst die Texte in den vom Komponisten vorgesehenen Tonhöhen sprechen. Und vorerst keine langen Töne. Bei langen Tönen den Ton kürzen. So, Und da beim letzten Punkt unserer Workshops, da sage ich dann, bitte sprecht die Texte in den vom Komponisten vorgesehenen Tonhöhen und haltet jetzt die Noten lang aus, wenn es der Komponist will. Mhm. Aber macht kein Vibrato. Und ihr werdet aber sehen, dass der Körper etwas anbietet, was nach Vibrato klingt. Mhm. Das lassen wir kommen und unterstützen wir und gehen damit um.
Ja.
Damit kann ich vermeiden, dass dieses Vibrato gemacht wird. Die meisten Sänger kommen und singen und machen und man weiß nicht, was soll das eigentlich. Ne? Aber das Vibrato ist ja wie beim Streichinstrument, je nach Phrase, langsam, schnell oder gar nicht.
Ja. Ja?
Und die Schlagersänger, die haben diese Intelligenz immer schon gehabt. Mhm. Barbara Streisand zum Beispiel. Ne? Die vibriert manchmal gar nicht und dann vibriert sie. Also die haben diese Intelligenz in den Gesang gebracht, den die Opernsänger leider nicht
ja, ja,
verstanden haben.
Das Konzept des Opernsingens hat ja auch mit Volumen zu tun.
Ja, genau.
Ich glaube, Vibrato
verkörpert
das ein bisschen
mehr.
Ja, genau, man kommt mir besser rüber.
Aber da muss ich natürlich uns, die Komponistenschaft, bei der Nase nehmen. Wir sind ja meistens Angeber. Wir wollen eigentlich uns wichtig machen mit dem Orchester, das uns zur Verfügung steht. Und dann decken wir die Sänger zu.
Ja.
In der Hoffnung, dass die das schon irgendwie managen. Ja?
Ja.
Wir sind rücksichtslos, größtenteils. Ja? Und da muss ich sagen, also da müssen wir wahnsinnig aufpassen und unglaublich ökonomisch sein, wenn wir mit Sängern arbeiten.
Klar.
Ich habe oft eigene Opern, Geschichten aus dem Wienerwald oder den Herrn Nordwind, auch die Gloria von Jagsberg selber dirigiert und habe dann immer versucht, also da, wo Angebereien von mir verursacht sind im Orchestralen, gleich retuschiert oder ein bisschen umkomponiert. Und habe aber auch immer die Sänger motiviert, zuerst einmal auf das Singen, also über ihren Sängerschatten zu springen, um eine neue Art von Operngesang zu entwickeln. Denn ich kann eine Oper des 20. Jahrhunderts nicht singen wie Puccini. Das
ja,
geht
klar,
nicht. Ja?
Klar.
Ich meine, wenn wir heute zum Beispiel jetzt einen Sprung machen und wir gehen zum Grand Macabre vom Ligeti, da muss er kreischen können und schreien. Und wenn ich verlange von einem Sänger, dass er kreischt, sagt er, ja, da kann ich morgen meinen Puccini nicht singen. Und dann sag ich aber, pass auf, wir leben im 21. Jahrhundert. Du musst mittlerweile eine Technik entwickelt haben, sodass das Kreischen möglich ist und du morgen deinen Puccini singen kannst.
Ja, ja.
Du musst eine Technik entwickeln.
Mhm.
Und wenn du das nicht kannst, dann darfst du bei so einer Produktion nicht dabei sein.
Lass uns nochmal zurückkommen auf deinen Werdegang. Ja, du bist ja wirklich auch sehr sängerspezifisch ausgebildet. Wie lange warst du bei den Sängerknaben?
Das war von meinem 10. bis zum 8. bis zum circa 12. Lebensjahr.
Ah, also noch vor der Adoleszenz eigentlich.
Ja, ja.
Also da hast du noch einen Sopran gehabt? Oder
ja, ja. Ich habe dann während meiner Mutationszeit Gesangsstudium gehabt beim künstlerischen Leiter der Sängerknaben. Das war ein international sehr gefragter Gesangslehrer, Ferdinand Grossmann.
Mhm.
Das heißt, ich habe eine klassische Gesangsausbildung. Ich habe mit dem Schwerzig zum Beispiel lustig immer wieder so Privataufführungen gemacht, habe die schöne Müllerin und das habe ich alles gesungen. Aber wir haben dann 1968, 65 genau genommen, in Wien ein Ensemble gegründet. Das waren größtenteils die Musiker oder einige Musiker aus dem Ensemble, die Reihe.
Mhm.
Die Reihe war damals das erste Avantgarde-Musik-Ensemble der Welt, abgesehen von Domain Musical.
Mhm.
Und wir waren also die Hardcore-Vertreter.
Mhm.
Und wir haben Uraufführungen, Ligeti, Nono und so weiter. Also die sind bei uns aus- und eingegangen. Und der Otto M. Zückern, ein Komponist und Pianist, der hat eine Idee gehabt und der Kurt Schwerzig, der aus Amerika zurückgekommen ist, die Musik entwickelt sich eigentlich irgendwie in Ghettos. Wir haben zu wenig Berührung mit dem Publikum. Wir müssen jetzt etwas erfinden, das war eine Idee vom Schwerzig. Das muss sein so wie Mob-Art.
Mhm.
Mob, also M-O-B.
Ja, ja.
So. Und da fanden wir Parallelen zu den 20er Jahren zu Eisler. Der Eisler ist eigentlich, wenn er Agitprop komponiert, schreibt er Mob-Art, genau genommen. Ja, ja. Und wir haben uns gedacht, wir kultivieren jetzt etwas, was in der neuen Musik nötig wäre, nämlich Kommunikationsmöglichkeiten. Und der Schwerzig hat vorgeschlagen, erinnern wir uns an die Möglichkeiten, die die Tonalität bietet. Die Tonalität ist eine Maschine, die so alt ist wie die Menschheit. Wir müssen diese Maschine nur ölen und herausfinden, wie man sie bedient. Und wir werden vielleicht drauf kommen, dass die Möglichkeiten der Tonalität grenzenlos sind. Sie hängen von der jeweiligen Musikalität des Komponisten ab. Mhm. Und wir kennen ja den Ausdruck abgelutscht und ausgelutscht und verbraucht. Ja. Mhm. Natürlich, im tonalen Bereich gibt es Möglichkeiten, wo der Hörer denkt, na, das habe ich ja 100-mal gehört. Mhm. Aber es gibt auch Möglichkeiten im tonalen Bereich, den Hörer irre zu führen und ihn wieder zu überraschen durch harmonische Wendungen, krass, die er aber nachvollziehen kann. Mhm. Und das ist der Vorteil der Tonalität. Und dann haben wir ein Ensemble gegründet und das hieß Mob Art and Tone Art. Mhm. Tone Art, ein Wortspiel, Tonkunst, ja, aber auch Tonart. Ton, ja. Ja, ja. Und wir haben begonnen, Mob-Stücke zu komponieren. Das waren 3-Minuten-Stücke. Ja. Ganz kurz und fasslich mit ABA-Formen und mit solchen Mob-Stücken. Wir haben auch szenische Stücke gespielt. Der Zückern hat Partituren geschrieben, wo die Bewegungen der Musiker fixiert waren, wie mit Noten. Und wir sind auf Tournee gegangen mit solchen Programmen. Und zwischen diesen szenischen Stücken, wir haben auch Bade Salk gemacht, was da in Kagel. Kagel war ein bisschen ein Vorbild von uns. Und haben dazwischen immer unsere Mob-Stücke gespielt.
Und du hast da hast gesungen oder Bass gespielt
jetzt
oder komponiert?
Jetzt waren wir da, weil wir hatten schauspielerische Aufgaben und der Zückern hat dann Chansons komponiert. Seine erste große, erfolgreiche Oper war die sogenannte Singers Nähmaschine ist die beste. Und da haben wir alle gesungen. Mhm. Und ich als Ex-Sängerknabe und Gesangsgeschulter habe beschlossen, du wirst jetzt Chansonnier. Mhm. Aber nicht ein Bariton. Ja? Also ich wollte nicht in die Welt zurück, sondern ich habe gedacht, ich werde jetzt mir den Ernst Busch, das war ein Sängerschauspieler im Brechtschen Theater im Kreis, zum Vorbild nehmen und werde jetzt wie aller Ernst Busch diese Technik kultivieren und mache den Nale-Sound draus.
Aber du hast da auch Bass gespielt?
Ich habe auch Bass gespielt und gleichzeitig gesungen. Also es gibt Aufnahmen, wo der Otti am Klavier singt und spielt und ich am Bass dazu spiele und singe. Gibt's auf CD. Das sind jetzt lustige Aufnahmen, ja.
Ja, also eben, du bist ja Bassist auch von Hause aus, du bist Sänger, also Wiener Sängerknabe formiert, später Gesangsunterricht gehabt.
Es war so,
du bist Komponist,
bist Dirigent. Ich habe gewusst, ich bin Komponist. Und der Ferdinand Grossmann, meine Eltern wollten, dass ich was Gescheites lerne. Was Gescheites, ja, Ingenieur soll ich werden oder ich muss was, ein Universitätsstudium und weiß ich, Doktor oder sonst irgendwas. Ja. Und ich wollte aber nichts Gescheites lernen, ich war ja schon Berufsmusiker. Ich hatte ja schon meine Wahl getroffen. Und der Grossmann hat gesagt, na ja, pass auf, wenn du Komponist werden willst, die Welt wird dich nicht mit offenen Armen empfangen. Ja? Mhm. Du musst dein Geld verdienen mit irgendwas, was mit Musik zu tun hat, mit den Brotzen, hat auf meine Hände geschaut, mit diesen Pranken, Brotzen auf Wienerisch, musst Bassgeiger werden, Kontrabassist. Mhm. Ja, das habe ich Kontrabass gelernt.
In welchem Alter war das?
Ich war als 15-Jähriger schon im Orchester.
Ach komm.
Ja, und zwar, das war das Bad Gasteiner Kurorchester. Mhm. Da war ich 2 Saisonen im Kurorchester. Ich habe sogar fürs Kurorchester komponiert. Wir haben im Park meine Radio City gespielt. Das war Boogie Woogie.
Mhm. Aber da warst du noch in der Schule? Oder?
Da war ich schon im fertig. Musikstudium. Und da habe ich also im Orchester meine ersten Erfahrungen. Und ab 1960,
da warst du.
Da war ich 17.
Ja.
Saß ich im Tonkünstlerorchester und war ab 63 Solobassist, erster Solobassist im Tonkünstlerorchester, bis 1969. Und ich habe mich den Komponisten alle mit dem Kontrabassisten finanziert und hatte dadurch den Vorteil, dass ich nie betteln gehen musste oder irgendwo sagen, ja bitte, also können Sie mich nicht fördern oder so. Ich habe mich selber gefördert. Mhm. Also mein Geld, das ich verdient habe, hat der Komponist alle bekommen als Unterstützung. Und dadurch war ich von Anfang an unabhängig und konnte komponieren, was mir Spaß gemacht hat.
Genau, und du hattest auch deine Podien, wo du deine Sachen gespielt bekommen hast.
Ja. Ja, erstens haben wir uns selber aufgeführt beim Mob-Art-Ensemble. Ja. Dann hat der Friedrich Zeher bemerkt, oh, der ist ja talentiert. Dann hat er mich auch in die Reihe-Programme integriert. Mhm. Und da war ich dann einer, der aus der Reihe tanzt, ja, sozusagen. Ja. Also, und da ist man draufgekommen, ach so, der Kerl macht, was er will. Na, das geht ja, das ist ja eigentlich verboten. Aber er ist ja, ja ein Enfant terrible, ne? Also gut, der darf das, ja. Aber ich war immer außerhalb dessen, was ich gehört. Ja.
Und da hast du auch schon angefangen zu dirigieren in der Zeit?
Ja, das Dirigieren ist mit dem Orchester gekommen. Also das ist ja interessant, du sitzt am Bass, dann kommt ein Dirigent herein und der wird jetzt ein Konzert, der bereitet ein Konzert für. Und nach den ersten 3 Minuten weißt du schon, ob sich der durchsetzen wird oder nicht.
Ja.
Und es ist in erster Linie nicht einmal so sehr ein technisches Problem, weil Dirigieren, man kann ja bald bis 4 schlagen, ja. Aber es ist auch ein psychologisches Problem. Und die wenigsten Dirigentinnen heute auch und Dirigenten haben das Talent, mit Musikern, mit Orchestermusikern zu kommunizieren.
Mhm.
Ja. Und es gibt immer noch vom Dirigenten her, entweder ist er unsicher oder er ist arrogant.
Mhm.
Die meisten retten sich so in diese, naja, ich bin ja, ich weiß es ja nicht.
Mhm.
Und ich nähere mich einem Orchester nicht als jemand, der was weiß, sondern als jemand, der hofft, dass man ihm was anbietet und aufgreift und dann aus der Kooperation sich etwas ergibt, was zu beiderseitigem Nutzen dann ein originelles, interessantes Konzert ergibt.
Ne? Ja. Also in deiner Mehrgleisigkeit, also zu sagen, du bist Komponist, du bist Dirigenten, du bist Sänger, Chansonnier, was ist deine Lieblingsfunktion oder ist die Funktion, wo du am meisten irgendwie eingebettet fühlst?
Das Gefährliche ist, dass ich dirigiere so gern.
Mhm.
Und ich arbeite auch so gern mit Kollektiv. Ja. Jugendorchester zum Beispiel ist überhaupt das Schönste.
Mhm.
Oder mit jungen Leuten. Mhm. Zum Beispiel Ensemble Modern, wenn wir jetzt gerade da sitzen.
Naja.
Wir haben uns etwa 84, 85 kennengelernt. Und wenn ich hier bin, und wir sind jetzt alle schon, ich bin jetzt 81 und du bist jetzt gerade 67. In dem Moment, wo ich hier bin und mit euch arbeiten darf, habe ich das Gefühl, ich bin wieder der 30-Jährige.
Ja, genau.
Ja? Und wir sind genau in dieser Einstellung. Wir entdecken gemeinsam die Welt.
Mhm.
Ja? Und es gibt ja immer was zu entdecken. Ja?
Das heißt, dirigieren wäre schon...
Dirigieren wäre eigentlich meine Lieblingsbeschäftigung.
Ja.
Das ist ein Spielzeug für mich.
Ja.
Aber ich merke halt, es ist verführerisch. Dieses Herumvagabundieren ist lustig und herrlich und wunderbar. Aber dann komme ich nach Haus und komme zu meinem Schreibtisch und da liegt ein Projekt, das ich unterbrochen habe.
Mhm.
Und da hängen so die Sehnen heraus. Und ich muss erst herausfinden, ja, woher kommt das Stück? Wo wollt es denn hin?
Mhm.
Und Komponieren ist wieder eine Tätigkeit, wo du dich zwingen musst, einsam zu sein.
Allein zu sein.
Allein zu sein.
Ja, ja.
Und ich bin ganz gern allein, wenn ich dann weiß, was ich will.
Ja.
Aber ich werde dann unruhig und denke, ja, was ist denn los? Niemand will mich, ich muss wieder dirigieren. Aber das nimmt halt die Komponierzeit weg.
Ja, ne?
Das ist wirklich sehr, sehr unangenehm.
Ja.
Aber ich habe auch eine Erfahrung gemacht, dadurch, dass ich Dirigiererfahrung sammeln durfte im Laufe der Zeit, dass ich manchmal auch das Privileg habe, meine eigenen Sachen zu dirigieren.
Mhm.
Und ich habe sehr, sehr oft erlebt, dass also Dirigenten, die neue Musik dirigieren, die werden engagiert zum Beispiel zu den Wiener Philharmonikern.
Mhm.
Ja, jetzt bin ich bei den Wiener Philharmonikern und da muss ich jetzt das Konzert für Orchester von Bartok dirigieren. Und da habe ich aber auch noch irgendein Schlagzeugkonzert von einem gewissen Zerha. Ja?
Mhm.
Ja, ist unangenehm, das ist neue Musik, das müsste man eigentlich erarbeiten, aber ich kann mich nur wichtig machen mit dem Konzert für Orchester von Bartok. Also, was mache ich? 6 Proben für Bartok, 1,5 für Zerha. Ja. Dann kommt der Komponist und wird verheizt und sagt auch, bitte, ich bin schon wieder verheizt worden. Ja. Aber der Dirigent, der sich ja profilieren will bei den Philharmonikern mit seinem Bartok, hat plötzlich sämtliche Manieren verloren, ja, vergessen.
Mhm.
Ja. Und da ich das Privileg habe, oft selber dirigieren zu dürfen, auch bei guten Orchestern, habe ich das Privileg, Stücke, die irgendwann einmal verheizt wurden, zurechtzurücken und mal das zu machen, was in der Partitur drinsteht. Und
ihnen damit auch das entsprechende Standing zu geben.
Ja, und die große Gefahr ist, dass man sich vom Veranstalter überreden lässt, auf ein Minimum von Proben. Mhm. Ja. Es gibt heute wenig Veranstalter, die dir ausreichend Proben zur Verfügung stellen.
Ja, ja, klar.
Also die große Ausnahme ist Ensemble Modern, die machen ja meist ihre Probenpläne selber, weil das tut sie ja selber absegnen. Also wenn ich als Dirigent einen Probenplan kriege, ist der schon, und es ist immer ausreichend Zeit. Mhm. Der österreichische Rundfunk, der RSO in Wien zum Beispiel, ich habe am 22. Ja. mit denen ein Konzert, die haben ungefragt mir 6 Orchesterproben zur Verfügung gestellt. Mhm. 6?
Ja.
Das ist viel.
Ja,
in
ja.
England kriegst du maximal 2 Tage Proben. Ja,
ja klar. Ja, die Engländer sind natürlich, was das angeht, tonangebend. Ne?
Allerdings haben die Engländer wieder ein anderes Arbeitssystem. Die kommen vorbereitet
genau,
in Proben.
Ja? Genau, und die sind unheimlich schnell im Lesen. Und
die RSOler, die haben seit Jahren auch sich jetzt umgestellt. Die kommen auch schon vorbereitet in die Proben. Mhm. Die fallen uns in den Rücken sozusagen. Die kommen vorbereitet. Schön. Aber das ist toll. Ja? Ich habe jetzt gerade einen Anruf vom Chef der Schlagzeuggruppe bekommen und gesagt, du, unser Material, das geliefert wurde, das ist teilweise unleserlich. Ja, und das Konzert ist aber erst am 22. und die Proben beginnen am 19. April. Mhm. Der hat jetzt schon reingeschaut in die Stimmen. Mhm. Das wäre vor 20 Jahren noch nicht passiert. Meiste,
ja.
Aber jetzt, das RSO, das sind lauter Vollprofis.
Ja. Also schön, dass die Entwicklung im Fortschreiten der Generation tatsächlich feststellbar ist, auch was das anbetrifft.
Ja.
Also ich glaube, die jungen Leute in den Orchestern, die sind mächtig fit.
Ja, ja also ich bin ja dann 69 von den Domkünstlern weg, weil das Radiosymphonieorchester gegründet, offiziell als Radiosymphonieorchester und deklariert neue Musik. Ja.
Ja.
Und da wollte ich jetzt...
Als Auftrag,
genau,
so wie es als hier in den deutschen Rundfunk
Existenzberechtigung, ist. Weil sie neue Musik spielen.
Ja.
Und das ist ja gang und gäbe und sollte überall so sein. Und wenn ein Radiosymphonieorchester philharmonische Programme nachäfft, muss es kritisiert werden. Ja.
Mhm.
Wenn ein Radiosymphonieorchester nicht eine bestimmte Anzahl von neuer Musik präsentiert, muss es an der Nase genommen werden. Ja. Mhm. Dafür sind sie da
Sollte.
Und das ist ihre Existenzberechtigung.
Ja.
Und die Zukunft der Musik hängt daran, nicht an dem, was die Philharmonischen machen, sondern nur, was die Radiosymphonieorchester machen. Die Radiosymphonieorchester sind gewissermaßen überhaupt die einzige Berechtigung von Rundfunkanstalten, weil das sind die einzigen, die noch was mit Kultur zu tun haben. Die Hörfunkanstalten und die Orchester.
Mhm.
Die Fernsehanstalten, die haben ja nichts mit Kultur zu tun.
Ne? Ja, gut.
Und jetzt bin ich also 69 in dieses Orchester gegangen, saß am dritten Pult, ich war ja normaler Tutist, aber ich saß in einem Orchester, das spielt am Puls der Zeit. Und ich habe mir gedacht, wenn ich schon als Komponist, ich habe gefühlt 40 Jahre meines Orchesters meines Lebens im Orchester verbracht.
Ja, ja.
Das Orchester damals war ein sehr heterogener Klangkörper. Der Rundfunk hat kleine Unterhaltungsorchester aufgelöst, und die saßen plötzlich in einem Symphonieorchester.
Ach komm.
Und mussten von heute auf morgen heute Gruppen von Stockhausen spielen und in der zweiten Wochenhälfte Sacre du Printemps von Stravinsky und dann noch in der ersten Hälfte Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta. Da waren Musiker drin, die bis zum Tag davor nichts anderes gemacht haben als m-da-da. Ja, also jetzt ist dieses Orchester...
Das war eine Wiedergeburt für die, natürlich.
Und das war furchtbar. Es hat 20 Jahre gedauert, bis die dann alle ein bisschen in Pension gegangen sind und neue Leute gekommen sind.
Ja.
Jetzt ist das Radiosymphonieorchester an die 55 Jahre alt und besteht hauptsächlich aus ganz jungen Leuten. Also wenn ich jetzt ins Orchester komme, da sitzen noch an der Trompete Leute aus meiner Zeit.
Mhm.
Die kenne ich noch aus meiner.
Ja.
Und aber die jungen Leute, die nachkommen, das sind so unfassbar mit Idealen gefüllte Leute. Also die identifizieren sich mit der Arbeit und die wollen was. Das war früher nicht so. Also wie das Radiosymphonieorchester in Wien gegründet wurde, damals als ORF-Symphonieorchester nach britischem Vorbild, BBC, da haben die Leute gelitten, wenn sie neue Musik spielen mussten. Und sie wollten auch Mahler spielen, wollten auch mal Mozart spielen. Und ich habe damals schon gesagt, ich habe immer einen guten Draht gehabt zu den den Leitern des Orchesters. Ich habe gesagt, hört auf, euch profilieren zu wollen mit philharmonischen Programmen. Wir müssen neue Musik spielen. Und das hat sich dann...
Das heißt eigentlich, durch deine lange Zeit im Orchester ist dein Dirigierstatus auch irgendwie ein Bevorzugter geworden, weil du gerne mit Leuten zusammenarbeitest. Als Komponist arbeitest du
ja genau. mit Leuten. Und der Otti Zückern, der hat 1977 eine Staatsoperette komponiert. Mhm. Das war ein Film, ein abendfüllender Film über die Erste Republik und über den Austrofaschismus. Mhm. Also das ist ja eine interessante Zeit. Die Erste Republik ab 1934, da hatten wir vorher einen Bürgerkrieg, gab es einen sogenannten wirklichen Austrofaschismus nach italienischem Vorbild. Mhm. Der Diktator hieß Engelbert Dollfuss und der hat wirklich das Parlament abgeschafft und wir hatten ein austrofaschistisches Regime. Und das Stichwort war damals, wir müssen, um kein Nazi-Opfer zu werden, den Hitler überhitlern. Ja? Und das haben die so gut gemacht, dass sie gar nicht bemerkt haben, wie sie schon längst beim Hitler angeschlossen waren.
Teil des Reiches waren.
Es hat alles gepasst. Ja.
Und über diese, Anschluss.
Ja, ja. Über diese Zeit hat der Otti Zückern einen Film gemacht und für großes Orchester. Es war Staatsoperette und wir hatten Sängerschauspieler. Also schon damals konnte ich mit Schauspielern Schauspieler zum Singen bringen. Und es gab keinen Dirigenten, weil ich habe an dem Projekt mitgearbeitet. Ich habe den Zückern bei den Klischees geholfen, die man in der Unterhaltungsmusik braucht. Ja. Und dann
beim Komponieren.
Ja, beim Komponieren. Und er hat mich dann gefragt, willst du das dirigieren? Und ich habe dann mein eigenes Orchester dirigiert bei dieser Fernsehproduktion.
Ja.
Und dann habe ich bemerkt, ja, das geht ja. Ne? Dirigieren ist ja irgendwie ganz lustig. Wenn du die Musik kennst, gibst dann Auftakt, dann spielen alle. Wunderbar. Und wenn sie spielen, hörst du zu. Und wenn dir was nicht gefällt, unterbrichst du und versuchst herauszufinden, warum dir was nicht gefallen
genau.
hat. Ne? Ja, und das hat mich dann motiviert, weiterzumachen und eine Beobachtung, die ich vorhin schon begonnen habe zu erwähnen, wenn Dirigenten ins Studio kommen zur ersten Probe, da merkst du, ist die Nase weit oben oder ist sie irgendwo? Und nach einer gewissen Zeit merkst du, dass die Kommunikation nicht passt. Und dann habe ich mir gedacht, schau, ich bin im Orchester aufgewachsen. Ich weiß, wie ein Orchesterorganismus funktioniert. Mhm. Und ich kann komponieren, ich kann instrumentieren, ich kenne mich ganz gut aus mit Musikern. Ich habe als Komponist neben mir die Hörner sitzen gehabt und da habe ich mitgebracht, was ich nachts komponiert habe. Kannst du das spielen? Ja, ist spielbar, bin zur Harfe gegangen. Also ich habe alle meine ganze Erfahrung im Orchester gelernt.
Instrumentalkunde
am Leben. Das war die beste Schule. Körper. Und dann habe ich auch noch dirigieren gelernt. Ja. Denn in den ersten 5 Minuten einer Probe merkst du,
entscheidet sich's.
Das wird gut oder es wird wischiwaschi.
Ja,
das und dann habe ich gedacht, ja, diese Erfahrung nehme ich jetzt in mein Leben mit und mache einen gemeinsamen Nenner draus.
Ja, ja.
Und es ist wunderbar, es ist herrlich.
Lass uns nochmal zurückkommen auf dein Spezialgebiet 20er Jahre. Ja. Das heißt also, du bist als Adoleszent eigentlich, neugierig genug gewesen, bis auf diese Weilgeschichten damals gestoßen, hast dann nach und nach deine Kenntnis da drin intensiviert eigentlich, ja?
Ja.
Du bist man kann schon sagen, du bist ein Weil-Spezialist, ja? Ich will dir jetzt nicht zu nahe
treten. Ich bin, ohne dass ich jetzt den Weil vergöttert habe als Bub, zu einem Weil-Spezialisten geworden, auch aus einem Gefühl heraus, dass dem Weil Unrecht getan wurde. Jahrzehntelang. Mhm. Der ist 1950 gestorben. Der Mann war 50, wie er gestorben ist. Die Lotte Lenier hat sich um den Weil Zeit ihres Lebens nicht besonders viel gekümmert und hat dann versucht, Wiedergutmachung zu betreiben und ist nach Europa gefahren 1950. 1955 hat sie ihre erste Schallplattenaufnahme gemacht.
Hamburg, ne?
Mit dem Brückner Rüggeberg. Ja. Und da entstanden auch die 7 Todsünden, die wir ja auch hier machen. Und ihre Stimme war schon ein bisschen tiefer und der Rüggeberg hat für sie eine tiefe Version gemacht. Und ich habe also, wie gesagt, das Brecht-Weilsche Theater kennengelernt und hatte das Glück, etwa 84, 85 bei euch meinen ersten Auftritt zu haben.
Das war Frankenstein.
Das war mit Frankenstein. Ja. Der Jürg Wittenbach hat dirigiert.
Ja.
Und ihr habt Pas de Cinq von Karl gemacht.
Genau.
Das hat mir eh gefallen, weil das haben wir ja auch bei uns im Mopassauer gemacht.
Ja.
Dann habt ihr eine Mahagoni-Suite gespielt, die vom Rüggeberg arrangiert ist.
Ja.
Und dann zum Schluss meinen Frankenstein. Das war auf der Unitour.
Ja.
Und ich war damals so beeindruckt. Ich bin in Frankfurt, ich bin umringt von deutschen Musikern und die spielen jetzt eine Mahagoni-Suite. Und ich kann mich nur erinnern, der Roland Thierry neben mir im Autobus und sagt zum Roland, wir werden jetzt das Weil-Orchester. Ich möchte gern mit euch den Weil, dem Weil,
den Gerechtigkeit
Weil,
tun.
Ja, ja, Gerechtigkeit, ja. Weil, Gerechtigkeit für Weil. Naja, und wir haben dann ein bisschen dran gearbeitet und dann kam das Schlüsselerlebnis. 1989. Also der David Drew, mein Director New Music bei Booz & Hawkes, also ich bin seit 76
wo du verlegt bist als Komponist, ja.
Der, das ist ein Glück für mich gewesen, der ist der mit Abstand kompetenteste Weil-Wissenschaftler gewesen, er ist 2009 gestorben. Das war für mich ein Zusammenbruch der Welt. Ja. Also immer wenn ich irgendwas wissen wollte, habe ich schon London angerufen. David war mein wichtigster Ratgeber. Ja. Und alles, was ich über den Kurt Weil weiß, weiß ich von ihm mündlich überliefert. Ja. Es gibt auch Bücher, aber da, was ich vom David weiß, ist mündlich überliefert. Ja. Nie irgendwo gedruckt.
Ja, ja, ja.
Ja. Und der kommt eines Tages zu mir nach Wien und spielt mir einen, zeigt mir eine Gitarrenstimme und eine Klavierstimme von einem Tango und sagt, ist das eine gute Musik? Sag ich, ja, aber es ist ja nicht komplett. Sagt er, ja, das ist vom Weil eine Skizze. Kannst du das instrumentieren und zu einem Orchesterstück machen, Ensemblestück? Mhm. Und das war dann die Habanera.
Genau.
Der erste Satz aus der Suite Banamian.
Banamian, ja.
Und der David traf einen Herrn, der hat sogenannte Industriemusik komponieren lassen von Komponisten, die, also im Fernsehen braucht man immer so Wischiwaschi-Musik, ne? Mhm. Also Nachrichten und dann
Untermalungsmusik.
Ja, und der hatte eine Firma, da gab es Komponisten, die haben solche Musik, das nannte man Industriemusik, komponiert. Mhm. Der hat damit Geld gemacht, viel Geld. Und der hatte gesucht nach einer Möglichkeit, Geld zu verlieren, um von der Steuer abziehen zu können. Und der David trifft den und er sagt, ja, ich brauche einen Steuerabzugsposten ich muss Geld abschreiben können. Und der sagt, weißt du was, ich mache deine Programme, da hast du bestimmt nie finanziellen Erfolg. Ja, das machen wir. Ne? Das ist großartig. Und das erste Projekt für diese Firma, Largo war eine CD. Die haben wir produziert, genau. 1989.
Diese Kompilation
der von Weil. Ja. Der morgen unser Produzent ist.
Ja, ja.
War damals, der hat das aufgenommen.
Auch Thomas.
Und da haben wir Berlin im Licht aufgenommen. Das, und parallel dazu ist die Mauer gefallen.
Ja, Suite Banamian.
Suite Banamian und so weiter. Ja. Und das war die erste Möglichkeit für mich, motiviert durch den David Drew, der mich geimpft hat, tagtäglich. Der war ja mit, der war ja da.
Ja, ja, war da.
Zu entdecken, dass diese fälschlicherweise als bloß Urmusik eingeschätzte Musik eigentlich erstklassige sogenannte E-Musik ist. Ja,
ja, und E-Musik natürlich trotzdem zeichnet natürlich das Idiom, gerade von Weil eben diese Mehrfach-Definitionsmöglichkeit.
Ja,
ja. Es ist zwar E-Musik, aber es ist ganz nah zum Chanson, es ist ganz nah zum Sprechtheater natürlich eben auch. Also diese Mehrfachmöglichkeit des Definierens, was ist das für eine Musik, macht ja die Musik eigentlich so reich auch.
Ja, ja. Ja. Also. Und ich kann mich erinnern, während der Probenzeit für diese CD, gehe ich hier da im Gebäude zu meinem Dirigentenzimmer und aus einem Zimmer höre ich unglaublich chromatisch beeinflusste an Klaviermusik. Mhm. Und ich denke, was ist denn das? Und du hast gespielt. Und die gefragt, was ist das? Und sagst du, ja, das ist die Klavierstimme. Also das heißt, die Nebenstimmen, das war Nebenstimmen von Berlin im Licht, eine Schlangengrube an Chromatik. Ja? Und ich kann mich erinnern, dass wir bei den Proben die Melodien weggelassen haben, also das, was ja der Hörer orientiert sich an der Melodie.
Klar.
Aber was die Raffinesse beim Weil ist die Begleitung. Das sogenannte Untertata, was sozusagen also ich kann mich erinnern, mit Carsten Witt, der also das mitbegründet hat, das Ensemble, noch zu Zeiten, wo wir alle noch ein bisschen Darmstadt orientiert waren und das als den Nabel der Welt betrachtet haben, da gab es ein Stichwort, das der Carsten damals noch verwendet hat. Das ist ja nur Mtata-Musik. Ja? Mhm. Er kann mich erinnern, vom Carsten aus seinem Mund. Das würde der heute nie wieder sagen.
Ja? Ja, klar.
Aber mit der Weilerfahrung sind wir drauf gekommen, dass aus Mtata etwas rauszuholen ist, was über das weit hinausgeht. Aber andererseits die Originalität von Mtata behält.
Das Mtata ist nach wie vor drin.
Ist aber ja
nichts Schlechtes. Es gibt eben andere Aspekte gleichzeitig.
Ist ja nichts Schlechtes. Ja. Also ich bin immer noch sehr für Mtata, weil Mtata ist eine gewährleistet Sexappeal. Ja? Und eine Musik, die kein Sexappeal hat, interessiert mich nicht.
Ja,
ich meine, Sexappeal gehört auch zum Ernst. Der Ernst ist, also das, was uns erfreut, ja, ist das Ernsteste, was es überhaupt gibt. Ich persönlich behaupte, dass ich der ernsteste Mensch bin, dem ich je begegnet bin. Mhm. Aber das, was mir Spaß macht und was auch, also ich bin natürlich als Chansonnier, kann ich Leute unterhalten, aber das ist für mich was ganz, ganz Ernstes. Und derweil ist ein Prototyp eines Komponisten, der Schlager schreiben kann. Zum Beispiel, er war motiviert, in der Oper Mahagoni die Arien durch Songs zu ersetzen. Mhm. Ja? O Moon of Alabama, we now must say goodbye, you have lost our good old mama, now you must have the whiskey, oh you know why. Das ist, diese Melodie, die könnte genauso gut vom Wagner sein, weil sie ist unglaublich durch das chromatische All eilt. Ja? Und wie der das dann harmonisiert, und das hat ihm keiner nachgemacht. Und das konnte auch keiner besser wie er. Und erinnere dich, wir haben 2000 war das. Da ruft mich der Kim Kowalke an, das ist der Präsident von der Welt Foundation, und sagt, du, bei euch in Wien, in der UE, da gibt es im Keller tonnenweise von Weil autorisierte Tanzmusik. Kannst du das nicht heben? Und ich habe in New York auch noch Quellen, wo ich auch amerikanische Tanzmusik von Weil, auch von Weil autorisierte Tanzmusik auftreiben kann, aus sogenannten Musical Plays. Mhm. Ja, und wir haben dann ein kofferweise solche Tanzstücke gemacht. Und ich wollte es mit euch machen, kannst du dich erinnern?
Ja, kann mich.
Und ihr habt damals gesagt, nein, ich wollte das mit euch deswegen machen, weil der Simon Rattle mit den Birmingham Contemporary Music Group auch was Ähnliches gemacht habe. Ich wollte den Beweis erbringen, dass wir das auch können. Mhm. Und ihr habt damals gesagt, nein, das geht über unsere Kompetenz hinaus. Mach das mit Max Rabe. Mhm. Und ich habe dann den Rabe angerufen und die haben dann einen Tag lang alle diese Stücke mit mir einmal durchgespielt. Und im Jahre 2000 haben wir 14 Tage lang im Decca-Studio täglich von 8 Uhr morgens, 10 Uhr morgens bis 20 Uhr abends an diesen kleinen Tanzmusikstücken gearbeitet.
Das sind alles kurze Stücke.
Kurze Stücke, kurze Tanzmusik.
Ja.
Denn wie man sich bettet, so liegt man.
Ja.
Also das ist wie auch Tanz auf dem Vulkan.
Ja.
Und wir haben uns damals gespielt, so wie der Hanan Kur sich gespielt hat, wenn er mit einem Millimetermaß alte Musik erarbeitet hat, haben wir gemacht als Palastorchester. Und diese CD ist jetzt am Markt seit
auch 20
seit 2000. Es war damals der 100. Geburtstag von Weil. Auch da habe ich eine Entdeckung gemacht, die auch interessant ist, denn die Arrangeure, die diese Tanzmusikstücke gemacht haben, Otto Lindemann ist derjenige, der Berlin im Licht gemacht hat, das wir aufgenommen haben. Das waren echte Symphonik-Profis. Das waren Komponisten, die haben Komposition studiert, die hätten auch Symphonien schreiben können. Die haben dann als Arrangeure gelebt. Ja. Das war nichts Verwerfliches.
Nichts Anstößiges.
Ja. Und das war ja damals eine Industrie. Also Diskotheken hat es ja noch nicht gegeben. Klar, ne? Die Leute sind, tanzen gehen war wichtig. Ne?
Ja,
und da gibt es deswegen tonnenweise diese Tanzmusik-Arrangements.
Tanzen zu Live-Musik auch.
Ja, ja. Also und was interessant war die Entdeckung, mit dem Palastorchester, weil wir haben es wirklich gespielt mit diesen Sachen. Mhm. Von diesen Stücken gibt es ja keine Partituren, sondern nur sogenannte Direktionsstimmen. Mhm. Und du musst nur zuhören, was die da spielen. Es gibt keine Partituren.
Ja, ja.
Das heißt, die haben ein Gerüst aufgebaut. Da stand ganz oben am Top des Gerüsts ein Stuhl wie in Hollywood. So, da steht dann Billy Wilder drauf, in dem Fall stand Nali drauf, und ich war der Regisseur, der Klangregisseur. Ja. Und ich habe mir zuerst einmal angehört, was die spielen, und dann habe ich angefangen, Agogik vorzuschlagen. Ja? Da machst du Crescendo und da machst du Decrescendo, und wir haben das Ganze plastisch also darzustellen versucht. Und 14 Tage lang. Und die Erfahrung, die ich wieder gemacht habe, war die mit so unterschätztem Material von Musik, Meisterwerke rauszuholen. Ja.
Also die ganzen Stücke sind nur in Klavierpartitellen
vorhanden. Genau, ja. Also das hat mich interessiert, und das war auch für mich ein Liebesdienst an einem Komponisten, dem wirklich sehr viel Unrecht getan wurde.
Ja.
Du musst dir vorstellen, der ist 33 Hals über Kopf aus Berlin geflüchtet, konnte kein großes Geld mitnehmen, jüdische Konten waren gesperrt. Und in Paris hat er nur den Darius Milhaud gekannt.
Darius Milhaud.
Er hat den eingeführt in die Pariser Gesellschaft. Und er musste praktisch dort von null anfangen.
Ja.
Bei der Uraufführung der sieben Todsünden, die wurden auf Deutsch in Paris uraufgeführt, gab es also ein Publikum, das hat es nicht verstanden. Diese Doppelbödigkeit der Brechtschen Texte sind schwer zu verstehen. Auch wenn man Deutsch kann.
Ja, sicher.
Aber die
sind da komplett perdu gewesen.
Was so zwischen den Zeilen steht, das geht nur mit sehr raffiniertem Deutsch Verständnis.
Ja, oder und, sogar vielleicht auch mit Hinweisen.
Es saßen aber auch deutschsprachige Leute im Publikum, es war ein Misserfolg. Und dazu kam noch, dass der Florent Schmidt im Publikum saß, ein sehr begabter Komponist, der aufspringt und sagt, genug jüdische Scheiße in Frankreich.
Nee.
Und der Weil ist dabei.
Antisemit der Ersten.
Ja. Also der flüchtet und wird und erlebt in Paris noch einmal solche Geschichten. Und ist ja dann 33. Nicht, dass er schon fliehen wollte, also emigrieren wollte, der wollte eigentlich in Paris länger bleiben.
Ja, ja.
In New York gab es eine Produktion, wo der Max Reinhardt der Regisseur war, die hieß Der Weg der Verheißung, The Eternal Road, die Geschichte des jüdischen Volkes. Und das war eine Art szenisches Oratorium, so wie Jeanne d'Arc oder König David von Honecker. Ein szenisches Oratorium, und der Weil hat die Bühnenmusik dazu komponiert. Und der wollte nur hinfahren nach New York, um den Proben beizuwohnen. Und die Lenia, von der er damals geschieden war, er war ja 2 Jahre geschieden.
Ja.
Die Lenia hat sich mit einem Krawatteltenor namens Otto Pasetti vergnügt. Ja? Und immer, wenn es Geld gebraucht hat, hat er dem Kurt einen Brief geschrieben. Sagt, kannst du mir wieder was schicken? Und der Kurt hat ihr geschrieben, sag mal, erinnerst du dich noch, wie du in Berlin auf der Bühne gestanden bist und Geld verdient hast? Könntest du nicht wieder ein bisschen spielen und so? Ja, und die kommt nach Paris und hängt sich beim Weil an und sagt, du, ich möchte gern mitfahren mit dir nach New York. Ja. Ja, und die ist mit ihm am Schiff nach New York. Und am Schiff haben sie sich in die Hand versprochen, nie wieder Deutsch zu sprechen. Nie wieder Deutsch. Und sie haben das durchgehalten.
Tatsächlich, ja.
In Deutschland, am Broadway dann, hat der Weil entdeckt, die sind jeden Tag ins Kino gegangen. Und haben im Kino Englisch gelernt.
Ja.
Und das amerikanische Englisch und so weiter. Und dann hat er bemerkt, da gibt's kleine Theater. Und ich kann vielleicht als Komponist überleben, indem ich jetzt mich angleiche an das amerikanische Idiom. Und das ist genau der Punkt, wo der Adorno zum Schimpfen angefangen hat. Der Weil hat seine Würde als europäischer Komponist an der Garderobe in Amerika abgegeben. Ja? Hätte der Weil in Amerika sich nicht dem amerikanischen Idiom angeglichen,
hätte
er nichts verdient. Es wäre ihm gegangen wie dem Ernst Krenek, der überhaupt nie Aufführung gekriegt hat. Es wäre ihm gegangen wie dem Schönberg, den niemand mochte. Nicht einmal der Klemperer, der Chefdirigent vom Los Angeles Philharmonic war, konnte dem Schönberg helfen. Nichts. Der Weil hat gewusst, ich muss jetzt Musical Plays komponieren. Ich bin ja Theaterkomponist, ich habe Theatererfahrung. Und hat sich angeglichen und ist geblieben.
Ja.
Interessant ist, dass, also wenn man die Korrespondenz Weil Lenya liest, die kann man ja kaufen, die will sich englische Briefe schreiben.
Tatsächlich, ja.
Und ich habe die Lotte Lenya am 12. August 1980 kennenlernen dürfen, weil der David Drew war mit in Tanglewood. Ich hatte in Tanglewood meinen ersten amerikanischen Frankenstein. Das war eingefädelt vom Lenny Bernstein, der auch 76 bei Pussy & Talks einen Vertrag unterschrieben hat und damals gesagt hat, wenn ihr einen jungen Komponisten habt, ich war damals 33, der mit der Tonalität umgehen kann, bitte schickt mir die Noten von dem. Und es war die Uraufführung am 25. November 78 von Frankenstein in Liverpool. Der Simon Rattle, damals 19 Jahre alt, hat dirigiert. Es war ein gewisser Simon Rattle mit solchen. Mit einem, ja. Und der BBC-Mitschnitt, den haben sie dem Bernstein geschickt. Und der Bernstein hat, ohne mit mir Kontakt aufzunehmen, ein Telegramm nach Boston geschickt, da stand drin, wörtlich, ich habe es auswendig gelernt. You have to invite Nali. He must sing Frankenstein as US Premier at the Tanglewood Festival. And he must stay at least 2 weeks and he must teach. This is an order, Lenny.
Und der wurde auch befördert.
Ja, na klar, ja. Also habe ich dann, ich war so über 14 Tage in Tanglewood. Und am Tag vor der Frankenstein-Premiere sagt der David, der mit war, David Drew, Director New Music, Pussy & Talks, möchtest du die Lotte Lenya besuchen? Sag ich, was ist das möglich? Das war so, wie wenn einer sagt, fliegen wir am Mond. Oder was. Naja, und ich hatte einen Dienstwagen, ein Oldsmobile. Ja, fahren wir morgen zur Lotte Lenya, nach New City, in das Haus, wo sie mit dem Weil gelebt hat. Ja, auf die Autobahn. Und plötzlich stehe ich dort vor dem Haus, Parkplatz, und da oben am Balkon steht die Lenya und winkt. Aha. Und ich wusste, David hat gesagt, wir können nur Englisch mit ihr reden. Sie hat geschworen, sie spricht nie wieder Deutsch. Und ich komme, also so, und wir unterhalten uns, die Lenya erzählt uns, ja, we just had a very nice production in the Metropolitan Opera, Mahagoni, but it was too much, too rich. Kurt wouldn't have preferred this. Our productions were very poor. Our choir was just 28 people. Ja, und nach ein paar Stunden reden, fragt sie mich, by the way, sie hat ja mit wienerischem Akzent Englisch gesprochen, by the way, what are you doing here? Sag ich, ja, tomorrow I have a premiere, it's a piece of mine, it's Frankenstein for orchestra and chansonnier, and I'm the chansonnier. Oh, that's very interesting, sing it for me, and I also want to hear the orchestra. Jetzt habe ich begonnen, sie sitzt da in ihrem Liegestuhl, die Hände geformt zu einem
damit sie was hört.
Hörapparat, dass sie was hört, und ich in ihr Ohr. Blub, little mouse, takes me to his mousy house. Und dann sage ich, ja, and here is the harp, and here is the horn, and here is the clarinet, and so on. Und dann habe ich wieder weitergemacht, weitergesungen, und nach einer gewissen Zeit denke ich mir, naja, es reicht. Is it enough? No, I want to hear the whole piece. So, jetzt habe ich also bis zum Schluss, das hat über eine Stunde gedauert, und zum Schluss, this little book is done, see the mouse run, catch the mouse, then you can make from him such a fine pistol holster. And here, now you hear the boom, 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 boom. The bass is in the low B in the bass, and we have an E major chord. Bass is an B. Sie schaut mich an, springt auf und sagt, that's a marvelous piece, and the orchestration is genius.
Das Ein-Mann-Orchester.
Ja. Und dann sagt sie zu mir, and by the way, the text, H.C. Hartmann, text reminds me to this black humor of how do you call these songs in Vienna? Das sind die heurigen Plätze, ne? wo die Wiener im Weingarten sitzen und Wein trinken und essen, also Buffet. Ja, heurigen, could you sing a heurigen Lied for me? Und ich bin kein Freund der Wiener Folklore, ist mir zu schmalzig, ich mag das nicht. Und ich fange an, das einzige Lied, das ich kenne. Erst wenn's aus wird sein, mit einer Museum, dann der Wein, dann Pokémon. Und da wusste ich nicht mehr weiter. Sie hängt sich bei mir ein und singt die Oberstimme weiter. Mhm. Bis zum Schluss im Wiener Dialekt.
Aha.
Jetzt habe ich mit ihr im Duett, das ihr mir zugepasst, wie man in Wienerisch sagt,
ja.
Und die zweite Stimme gesungen und sie singt bis zum Ende auf Wienerisch.
Mhm.
Boah. Und dann sind wir fertig und ich sage zu ihr, it's marvelous, your Viennese is, sounds brilliant. Und die sagt dann plötzlich im breitesten Wiener Dialekt zu mir, na, ich sage, eh klar, ich bin ja aus Bratensee. Und Bratensee ist der Nachbardistrikt von da, wo ich aufgewachsen bin und heute noch wohne.
Ja.
Das ist, da geht es den Berg runter und da ist Breitensee. Von da kommt sie.
Ja.
Und die ist also im Inneren ihres Herzens eigentlich eine Wienerin
geblieben.
Eine Vorstadt. Rede geblieben.
Ja,
und na, dann hat sie gleich wieder Englisch weitergeredet. Also ich bin eh klar, ich bin ja aus Bratensee und dann hat sie wieder Englisch geredet. Das war nur ein kleiner Ausrutscher.
Du sagst eben, dass weil sich anpassen musste, damit er in Amerika überhaupt Erfolg haben konnte.
Ja.
Das Gleiche trifft ja eigentlich auch für Korngold zu, der ja eigentlich bekannt geworden ist und reich geworden ist als Filmkomponist. Ja.
Korngold ist ein sehr tragisches Schicksal. Der war in Österreich und in Deutschland, also in Europa eigentlich, der erste von 1910 an, kann man sagen. Seine erste Oper, sein erstes Stück war ein Ballett, Schneemann.
Mhm.
Das hat der Zemlinski instrumentiert, aber dann hat er immer selber instrumentiert. Der war ein Wunderkind.
Ja.
Und der
Sohn eines berühmten Kritikers.
Sohn eines sehr gefürchteten Kritikers der Wiener Presse.
Ja.
Und der war, also das war eine ganz große Begabung und hat also diese Schauspielmusik 1918, die wir aufführen, also viel Lärm um nichts, 1918 im Auftrag des Burgtheaters geschrieben. Max Reinhardt hat die Regie geführt.
Auch ein Jugendwerk natürlich
auch
von ihm.
Ja.
Also weil wenn man
guckt, was also Korngold ist, glaube ich, 1897. Und der Brecht 98, derweil 1900.
Ne? Ja, ja.
Also sie waren alle ungefähr im gleichen Alter. Und der Korngold war also eine ganz, ganz große kompositorische Hoffnung. Seine Kompositionsweise stand irgendwie so in der Tradition der Maler-Nachfolge. Ich meine, der frühe Schönberg wäre auch noch im Korngold-Fahrwasser gewesen.
Genau.
Gurelieder zum Beispiel ist ungefähr stilistisch da, wo Korngold ist. Und Korngold hat halt die Zwölfton-Sache nicht mitgemacht, war aber sehr raffiniert im Umgang mit der Tonalität, ein hochmusikalischer Mensch. Und der hat einige große Opernerfolge, Tote Stadt, Das Wunder der Heliane. Ja, und dann kommt der Anschluss, 1938. Und die mussten Hals über Kopf weg. Aber er hatte einen Anknüpfungspunkt nach Los Angeles, weil der Max Reinhardt schon vorher in Amerika ja große Erfolge hatte als Regisseur.
Ja.
Max Reinhardt, muss man in Erinnerung rufen, immerhin der Gründer der Salzburger Festspiele.
Ja. Mhm.
Und schon in Berlin eine große Nummer.
Also
Wien und Berlin war theatermäßig verbunden und über Gott war also Max Reinhardt.
Ja.
Und die Schauspieler haben sich zwischen Wien und dem miteinander ausgetauscht.
Ja.
Max Lorre war zum Beispiel in den Geschichten aus dem Wiener Wort, war der Lorre, hat eine Hauptrolle gespielt. Ne?
Mhm.
Und Paul Hörbiger war in Berlin genauso populär wie später in Wien.
In Wien.
Und der Reinhardt hat den Korngold eingeladen für ein ganz bestimmtes Filmprojekt, Mendelssohn zu arrangieren.
Mhm.
Ja. Für Film.
Mhm.
Und das war so erfolgreich, dass der Reinhardt dann wieder Korngold rüberkam und wusste, jetzt komme ich nicht mehr zurück.
Mhm.
Ich bin jetzt in der Emigration. Den Vater hat er mitgenommen, die ganze Familie. Der hat die ganze Familie versorgen müssen.
Mhm.
Hat er einen Vertrag bei Metro-Goldwyn-Mayer bekommen und das war ein unglaublich guter Vertrag.
Mhm.
Und der wurde dann Filmkomponist. Und der Korngold hat, um hat schon gewusst, jetzt muss ich Kompromisse machen. Ich kann jetzt nicht mehr symphonisch mich entwickeln, wie ich mich in Europa entwickeln hätte können. Was ich jetzt mache, ist sozusagen Oper ohne Gesang. Filmmusik.
Aber im Prinzip eben diese Annäherung an die aktuelle amerikanische Kultur aus der gleichen Prämisse raus wie derweil in New York.
Ja, ja. Nur hat der Korngold eigentlich ganz was anderes gemacht wie der Weil. Der Weil hat sich, weil er ja weiterhin Schlager komponiert hat, September-Song, Melodien musste der Korngold keine erfinden. Der musste nur geile, unglaublich überbordende Orchesterbilder schreiben für große Filme. Ja. Und der konnte, aber er musste natürlich im tonalen Bereich bleiben. Und er schreibt halt so, geht also über impressionistische Möglichkeiten kaum hinaus und riskiert ein bisschen was im tonalen Bereich. Und immerhin, aus einigen Filmmusikstücken entstanden ja dann später ernste Musikstücke. Ja, das Violinkonzert, das sehr populär ist, und das Cellokonzert.
Ja, ich habe ihm dieses Klavierquartett für linke Hand, was er von Fleischer geschrieben
hat. Der hat für den
Wittgenstein.
Wittgenstein.
Ja, natürlich, klar. Ja. Ja. Ein unglaubliches Stück.
Sehr gutes
Stück. Relativ spät im Wirken, aber in seinem Idiom absolut jugendstilig.
Ja,
also da kommt er wieder wirklich auf das zurück, wo er hergekommen ist eigentlich. Ja.
Also der Jugendstil ist wirklich interessant. Und der Korngold hat dann Ende der 40er Jahre hat er bewusst aufgehört mit Filmmusik. Mhm. Geld hatte er, er ist geschwommen im Geld.
Ja.
Was der Vater überhaupt nie verwinden konnte, war, dass der Korngold jetzt die ganze Familie mit unter Anführungszeichen schmutzigem Geld, das er in Los Angeles verdient, erhalten musste.
Ja, natürlich, klar.
Und der Vater war der
Ernährer.
Der hat diesen Kompromiss, den der Korngold eingehen musste als Filmmusikkomponist, nicht gutiert. Hm. Andererseits hat er gewusst, ich könnte ja gar nicht leben, weil der Vater hätte in Amerika, der wäre verhungert. So, und jetzt Ende der 40er Jahre beschließt der Korngold, er wird jetzt wieder Komponist. Er möchte jetzt wieder und kommt, der überlegt, er fährt nach Wien. Er
ist nach Wien zurückgekommen für kurze Zeit, aber nur, ne?
Ja, Wien war aber, wie gesagt,
Post-Nazi.
Das war furchtbar. Erstens einmal, der Antisemitismus war unausrottbar noch da. Ja? Und was wütend der da? Ne? Und ich weiß, dass die Wiener Symphoniker haben während der Proben haben sie gegen den Juden da,
was Nein, der komm, echt
ja, und dann, es gab ja so Geschichten, das konnte man damals immer noch hören. Ja, die haben es ja gut gehabt. Während sie uns die Bomben am Kopf geschmissen haben, sind die da drüben unter die Bäume, unter den Palmen gesessen. Ah. Haben sie es gut gehen lassen. Jetzt kommen sie da her und wollen von uns gespielt werden. Ja, also es war furchtbar. Er hat eine symphonische Serenade komponiert, die wurde sehr erfolgreich vom Furtwängler und den Wiener Philharmonikern aufgeführt. Das ist ein tolles Stück.
Von den Wienern?
Ja. Ja. Bei den Wiener Symphonikern hat er wirklich schlechteste Erfahrung gemacht. Und er ist dann vollkommen frustriert wieder hinübergefahren.
Ja.
Und hat auch gesagt, ich möchte da nicht mehr zurückkommen. Das ist nicht mehr mein Land. Und es ist ja wirklich interessant, ich habe oft in Amerika zu tun und zwangsläufig habe ich, also seit 1980 gehe ich in Amerika.
Bist regelmäßig drüben.
Bin regelmäßig dort. Und nicht der Zufall will es, sondern das Leben will es, dass man zwangsläufig ständig mit jüdischen Emigranten zu tun hat. Ja, also das Hotel, wo ich gewohnt habe, wie ich zum ersten Mal in Tanglewood war, die Besitzer von dem Hotel waren Wiener Juden. Die sehen mich und der sagt, sind Sie Deutscher? Sag ich, nein, ich bin aus Wien. Ach so, na dann kommen Sie gleich in die Küche. Macht da Eierspeis. Ja. Ja. Und so war das immer. Also alle jüdische Emigranten. Ich stehe in Chicago beim Orchester und mache gerade den neuen Orpheus von Kurt Weill. Und auf einmal zwickt mir was unten am Knöchel. Ist es der Mordecai Baumann? Der war das Megafon vom Hans Eisler während der Zeit, wo der Eisler in Mexiko gewartet hat auf die Einreise nach Salzburg.
Nach Amerika.
Also ständig haben sich bei mir jüdische Emigranten gemeldet.
Und, nun, die sind jetzt langsam auch am Aussterben. Da ist dann die nächsten Generationen sind dann
teilweise da. Teilweise gibt es nicht mehr, aber für mich war das so ein großes Lehrstück.
Ja, natürlich, toll.
Denn mir wurde damit vor Augen geführt, was das bedeutet, weggehen zu müssen.
Aufgeben zu müssen.
Ja, ja, klar. Ich meine, ich hasse Koffer packen. Mhm. Ja. Und ich weiß schon nicht, was ich mitnehmen soll. Aber die mussten ihren ganzen Hausrat aufgeben.
Die mussten alles stehen lassen. Ja.
Alles stehen lassen. Ja. Immerhin hat die Alma Mahler hat noch ihren Flügel sogar noch drin. Ja. Die hatten 8, 9 große Koffer. Aber da ist bestimmt nicht der ganze Hausrat drin.
Wahrscheinlich gewesen, nicht, ja, klar.
Aber diese Schicksale, wenn man sie dann einzeln erlebt und wie die dann wieder wie Stehaufmännchen wieder ganze Menschen wurden, wo du die sich nichts haben anmerken lassen, genau, dass sie eigentlich um ihr Leben betrogen wurden. Ja. Das ist für mich schon eine sehr lehrreiche Erfahrung.
Absolut. Das prägt mich. In unserer heutigen Zeit ist das eigentlich ein Kapitel, was so wichtig ist, wieder eben. Sei es durch Zeitzeugen oder nach Zeitzeugen irgendwie sich zu vergegenwärtigen, was eben Rassenhass und Nationalismus bedeutet.
Ja, und so. Außerdem, wir leben in einer Welt von Leuten, von Flüchtlingen. Wir sind umgeben von Flüchtlingen, von Leuten, die gezwungen waren, ihr Heim aufzugeben und anderswo neu anzufangen.
Ja, ja, ja.
Und uns geht's gut, wirklich, dass wir noch nicht rausgeschmissen wurden. Ne?
Genau. Na, jetzt haben wir nicht über alle Komponisten gesprochen, aber ich glaube, wir haben ein sehr schönes Feld.
Wir haben den Korngold,
Schönes...
den Weil. Da können wir noch über den Schönberg kurz reden, da haben wir die Stummfilmmusik.
Genau.
Das ist ja ziemlich streng, 12-tönig komponierte, äußerst unfreundliche Musik. Mhm. Ich meine, unfreundlich im besten Sinne des Wortes, also ohne jeden Kompromiss.
Ja.
Und dann haben wir die 7 Todsünden, über die wir noch
von Weil haben wir gesprochen. Wir haben den Hindemith noch, die erste Kammermusik, das Skandalstück der 20er.
Hindemith war ein Komponist meiner frühen Jugend. Ich habe ihn sehr geliebt. Ich habe ihn auch als Dirigenten oft erlebt in Wien. Der hat viel in Wien dirigiert.
War ziemlich streng, ne?
Ja. Und ich hab seine Musik wirklich sehr, sehr gern gehabt und auch ganz gern dirigiert. Besonders gern habe ich dirigiert seine Musik für Streicher und Blech.
Mhm.
Das hat er für das Boston Symphony Orchester geschrieben, in Kusiewiczki. Mhm. Für Streichorchester und Blechbläser.
Mhm.
Das ist eine unfassbar gute Musik.
Mhm. Ja, sehr musikantische Musik, die einfach ein bisschen auch darunter leidet, dass sie eben im klassizistischen Kleid daherkommt. Ja, es gibt keine Hinweise für Phrasierung oder wenig für Artikulation. Also das musst du mit einer eigenen musikalischen Brille definieren. Ja, dann beginnt die Musik zu leben.
Eine Art Frankfurter Bach.
Ja, wobei eben, also ich glaube, dieses klassizistische Kleid, das ist etwas, was ihn ein bisschen verdammt hat in der Rezeption.
Ja, natürlich. Klar, Darmstadt hat ihn überholt und er hat es mitbekommen. Er war sehr traurig darüber, dass er gar keine Rolle mehr spielen konnte
Nachkriegsdeutschland.
Im Nachkriegsdeutschland. Er ist ja amerikanischer Staatsbürger geblieben. Und, aber es gibt vieles. Ich meine, immerhin, Matthias der Maler, so eine schöne, diese Symphonie Matthias der Maler, sind ja großartige Sachen.
Mhm.
Also, ich will ihn gar nicht festnageln an diesem Klassizismus, aber ich erinnere mich gern an alle guten Stücke, die es von ihm gibt, die ich mit großem Vergnügen höre. Und unsere Kammermusik ist ich kann es nicht glauben, dass dieses Stück älter als 100 Jahre schon ist.
Ja?
Weil es ist dermaßen frisch.
Hat keine Party da angesetzt.
Nein, überhaupt nicht. Und er spielt so ein frecher Hund mit Clustern, und dann zitiert er einen Foxtrot da im Finale, einen damals sehr populären Foxtrot, der in der Trompete zu hören ist. Und es ist alles drin in dieser Musik. Es ist die Maschinenmusik, die man damals kennt von Mosolow. Ich weiß nicht, ob der Hindemith mit dem Mosolow kannte, aber.
Gute Frage.
Ja. Aber es ist vieles von dieser Ästhetik schon drin.
Ja.
Aber am Schluss, im Finale, hört man ja diese Sirene.
Ja, die beschließt, ja.
Und
genau.
Ich glaube, es ist auch dieser Alarm da, den der Hindemith auslösen wollte und ein Signal setzen wollte, jetzt geht's los.
Mhm.
Weil es ist das erste Mal Demokratie in Deutschland.
In Deutschland, ja.
Und ich glaube, das hat den Hindemith auch sehr interessiert.
Ja, natürlich.
Zum ersten Mal können wir alle mitreden.
Ja.
diese Aufbruchsstimmung ist schon zu hören in diesem Stück. Ja.
Also über lang, über kurz, eine sehr interessante Periode im musikalischen Schaffen. Ne?
Ja,
sehr,
ja, ja.
So unterschiedlich die Stile sind von diesen vier Komponisten, eben so einheitlich ist eigentlich auch das, wo sie hinstreben.
Ja, wenn man jetzt zum Beispiel hergehen würde und würde jetzt anhand dieser vier Stücke, und wir haben ja noch ein paar Eisler-Draufgaben drin, wenn gewünscht, wenn man jetzt sich die Biografien dieser Leute eine Revue passieren lässt und gleichzeitig bedenkt, vor welchem historischen Hintergrund sich das alles abgespielt hat, dann ist es, dann haben wir dann einen Abriss, einen sehr wesentlichen Abriss der europäischen Geschichte in dem Programm abgezeichnet.
Ja, ja, ja.
Und also das ist faszinierend. Und das ist auch für mich immer der Grund gewesen, warum ich gerade die Weimarer Republik so interessiert hat, weil das war zum ersten Mal Demokratie. Und was in diesen 15 Jahren passiert ist, war also so überschäumend und beispielgebend dafür, wie fantasievoll Menschen sein können, wenn man sie einmal von der Leine loslässt.
Genau, ja. Ja, natürlich eben auch bedenkenswert, zu was für einem kläglichen Ende das geführt
genau.
hat. Ja, und,
ja.
und eben in unserer heutigen Zeit eben auch als totales Warnsignal gesehen werden muss.
Ja, also
wenn man sowas aufgeben möchte.
Der Vater von der Franka, das war der Hans Becker, der war im österreichischen Widerstand. Der
ja.
also während in der Nazi-Zeit, der ist dreimal im KZ gesessen.
Mhm.
Und der hat, der war schon dabei bei ersten Hitlerreden in München.
Mhm.
Und der schreibt, da kann man bei ihm nachlesen, also für mich war das ein unerträglicher Clown. Er konnte sich nicht erklären, dass der Mann Erfolg hatte.
Ja, das haben wir ja heutzutage auch, nur ein bisschen woanders. Ne?
Ja, genau.
Aber Franka ist deine Lebenspartnerin und sie ist Malerin und
Teppichkünstlerin. Hat jetzt gerade eine Ausstellung.
Ja, genau, nur so viel dazu.
In der Landesgalerie Krems, ja.
Nadine, 10 Minuten probst du.
Ja, wunderbar.
Vielen Dank. Das war sehr schön. Ich hoffe, dass vieles davon erhalten bleibt für das
Dankeschön.
Podcast.
Ja? Danke dir.
Viel Spaß.
Danke.
Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.